Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wir haben voriges Mal erzählt, was ist Ilm Usul al-Fiqh, wer sind Ahl-Sunnah al-Jama'ah und warum lernen wir Ilm Usul al-Fiqh. Das war das vorige Mal. Heute machen wir weiter, bi'izni ta'ala. Und zwar Tariq Usul al-Fiqh inda Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Was wird das? Das wird die Geschichte, oder sage ich jetzt geschichtliche Ablauf, die Geschichte von Usul al-Fiqh, von diesem Wissen, bei Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Das wird die Geschichte oder der geschichtliche Ablauf von Usul al-Fiqh bei Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ilm Usul al-Fiqh hat drei Phasen gehabt bei Ahl-Sunnati wa Al-Jama'a. Fast der Erste, der etwas geschrieben hat. Dieses Wissen ist da, laut Koran und Sunnah und laut Beweise. Aber der Erste, der darüber gesprochen hat, war Al-Imam al-Shafi'i. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Die zweite Phase hat angefangen mit Al-Khatib Al-Baghdadi und Ibn Abdul Barr. Und das dritte war von in der Zeit von Ibn Taymiyyah und Ibn Al-Qayyim. Natürlich der vierte, Ibn Al-Qayyim. Und diese fünf große Gelehrten, الشافعي الخطيب البغدادي بن عبر ابن تيمية بن القيم بارك الله فيكم sozusagen die waren Leute, die nicht nur über Usul al-Fiqh gesprochen haben, sondern sie waren Leute auch, die natürlich etwas reformiert haben. Die waren eigentlich Reformer, weil sie bestimmte Themen, die falsch waren, oder bestimmte Themen, die nicht sage ich jetzt, auf der richtigen Stelle erklärt haben, wurden sozusagen, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wurden geklärt. Und wenn wir über die Themen oder über die Bücher hier reden, Barakallahu fikum, da gibt es manche Bücher, die sind sehr bekannt und die waren auch als Grundlagen bei den Gelehrten für die Zukunft, das wird für die anderen Zeiten, die später gekommen sind, die waren maßgebend. Wie zum Beispiel Ar-Risala, das ist von Al-Shafi'i. Ar-Risala von Shafi'i, Al-Faqih wa Al-Mutafaqih von Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi. Und Rawdat Anna von Ibn Qudama. Das werden wir später auch über diese Leute sprechen und über diese Bücher. Und dann Sharh Al-Kawkab Al-Munir von Ibn Najjar Al-Futuhi. Das sind sozusagen vier Bücher, die sehr bekannt sind.
Was für Reihenfolge auch steht? Wie sie erschienen sind?
Nicht unbedingt, aber. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt man erstmal die Phasen. Wir reden über die Phasen von Usul al-Fiqh. Das wird diese Phasen, die haben wir. Barakallahu fikum, das fängt an, diese mit Al-Imam al-Shafi'i. Die erste Phase, Entschuldigung, die erste Phase. Das fängt mit Imam Shafi'i an, bis 4. Jahrhundert, nach Hijra natürlich, nach Hijra. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Natürlich, Shafi'i war in einer Zeit, wo wir stark zwei Richtungen gehabt haben. eine Richtung, die Al-Imam Malik eher vertreten hat damals, und das war die Leute von Medina, Ahlul Medina, und natürlich auch die Hadithe, dass man eher Beweise aus Hadith und so nimmt und dass man die Hadith forscht. Und auf der anderen Seite war Al-Imam Abu Hanifa und seine Schüler, und die waren im Irak, und diese, die haben viel, sage ich jetzt, Qiyas benutzt. Qiyas benutzt, und auch weil in der Zeit von Abu Hanifa die Sunna noch nicht so geschrieben war, in den Büchern gesammelt war, dann haben sie auch viele Meinungen gehabt. Aber allgemein, die haben nicht so Meinungen jetzt genommen, weil sie Meinungen nehmen wollten, oder Qiyas haben sie nicht versucht, weil sie Qiyas machen wollten, sondern die Lage bei ihnen war so, dass sie eher nach Al-Ilal gesucht haben, das heißt nach den Ursachen und nach den, sage ich jetzt, nach den Gründen für Urteile der Religion. Aber man bräuchte in damaliger Zeit, in der Zeit von Imam Shafi'i, dass man bestimmte Grundlagen gibt, damit man Al-Fiqh von Al-Hadith richtig versteht und richtig einsetzt. Und deshalb war die Sache so, dass Al-Imam Shafi'i in damaliger Zeit angefangen hat, bestimmte Regeln zu schreiben, damit die anderen das besser verstehen. Wenn man etwas sagt über Fiqh und über Hadith und wie man Fiqh al-Hadith überhaupt versteht. Deshalb, Imam Shafi'i, was hat er gemacht? Er hat Fiqh-Themen, das wird Halal und Haram, er hat das so basiert auf bestimmte Grundlagen, damit die anderen Ijtihad machen können und die wissen. Das hat Al-Shafi'i in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, gemacht. Und deshalb, das war die Phase, die man gehabt hat in Nusul Fiqh. Al-Imam Ahmed sagte, Al-Fiqh war geschlossen, oder wie ein Schloss. Bis Al-Shafi'i kam und er hat das geöffnet. Überlegt euch. Die Leute haben über diese Themen gesprochen, aber die haben gesprochen allgemein, oder die haben gesprochen auch präzise, aber jetzt, dass jemand kommt und das Ganze sammelt in einem Buch, damit man das als Grundlage hat. Das hat Shafi'i gemacht. Und deshalb, Barakallahu fikum, sagt Imam Ahmed, Al-Shafi'i war von den Wissen, von den Leuten, die am meisten Wissen gehabt haben in dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala, in Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, und derjenige, der sich mit Hadith Lehre beschäftigt, hat nicht satt von Al-Shafi'i. Überlegt euch. Und das ist die Sache, dass wir heute die Diskussion machen, war man ein Muhaddith oder war man Al-Faqih? Das ist eigentlich in der damaligen Zeit, es gab nicht diese sage ich jetzt, Differenzierung und Klassifizierung, sondern jeder, der über Islam gesprochen hat, musste Koran Wissen haben, Hadith Wissen haben, Sunna Wissen haben, und er hat über diese Themen gesprochen. Aber natürlich, es gibt auch Fach, wie in unserer Zeit, dass man zum Beispiel, sein Fach ist dieses Wissen, zum Beispiel, oder sein Fach ist dieses Wissen, der kümmert sich mehr um ein Fach, nicht wie die anderen. Und das war damals mit Al-Shafi'i, indem er Risala geschrieben hat. Deshalb sagte der Imam Ahmed, ohne Al-Shafi'i hätten wir nicht Fiqh al-Hadith verstanden. Das hätten wir nicht verstanden, was mit Hadithen gemeint ist. Barakallahu fikum. Al-Shafi'i hat in diesem Buch natürlich über verschiedene Themen gesprochen. Das bedeutet, Al-Istihsan, ob das in Ordnung ist oder nicht, Ikhtilaf al-Hadith, wenn die Hadithe, sage ich jetzt, unterschiedlich sind und so weiter. Deshalb, Al-Shafi'i war der Erste, der diesen Stein geschrieben hat oder getan hat, für die Leute, die über Usul al-Fiqh sprechen. Natürlich, al-Shafi'i, barakallahu fikum, hat das nicht von sich selber gebracht, sondern al-Shafi'i hat geforscht und er hat die Themen der Forschung zusammengesammelt und er hat das in al-Risala geschrieben. Manche Themen, die al-Shafi'i natürlich erklärt hat, und das ist wichtig für uns, manche, nicht alle bitte, nicht alle, manche. Erstmal, er hat über die Beweise in der Religion gesprochen. Was sind die Beweise? Er hat über Koran, Sunna, Qiyas, Ijma und Qiyas gesprochen. Und er hat sozusagen diese Stufen von Koran, Sunna und Ijma und Qiyas erklärt. Dann hat al-Shafi'i über al-Sunna gesprochen, Sunna, und er hat natürlich bewiesen, dass, barakallahu fikum, wa jazakumullah khayran, erklärt, dass al-Sunna auch Grundlage in unserer Religion ist und dass al-Sunna an sich selbst als Beweis in der Religion ist. Warum sagte er Shafi'i? Weil in seiner Zeit auch einige Leute gab von Mu'tazila, die gesagt haben, dass sie nicht die Sunna nehmen, sondern die haben nur bestimmte Hadithe genommen, andere nicht. Dann barakallahu fikum hat dritten Shafi'i erklärt, dass man unbedingt dem Weg der Gläubigen folgen muss. Dies ist auch al-Ijma'. Er hat über die Ijma' gesprochen. Dann hat er über die Bedingungen für Al-Qiyas gesprochen. Was gibt es von Bedingungen, dass man Qiyas macht? Dann hat Shafi'i erklärt, ohne Wissen in der Religion, ohne Wissen in der Religion darf man kein Fatwa geben oder über Allah was sagen. Das heißt, ohne dass man Wissen hat, dann darf man nicht über Koran und über Sunna und über Religion sprechen. Da muss man erstmal Wissen haben. Und dass man so einfach kommt und sagt, ja, für mich ist die Sache so und so, es geht nicht. Dann hat er über Al-Amr und Nahi gesprochen, das wird Verbot und Gebot. Und dann hat er über Al-Nasikh wal-Mansukh gesprochen. Das sind, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, Themen. Das sind Themen allgemein, die Shafi'i hier erklärt hat. Und dann kamen die anderen Gelehrten und die haben über andere Themen gesprochen, barakallahu fikum, die damit verbunden sind. Zum Beispiel Akhbar al-Ahad haben sie gesprochen, dann al-Iqtisam bil-Kitab wa sunnah, dann barakallahu fikum hat man über Ta'wil mukhtalif al-Hadith, da hat man über verschiedene Themen drüber gesprochen oder über verschiedene Themen gesprochen. Und die erste, sage ich jetzt, der erste Baustein hat al-Shafi'i gegeben. Diese Themen, die acht Themen, die wir erwähnt haben, barakallahu fikum, die sind sehr wichtig in Usul al-Fiqh. Wir über diese Themen sprechen eigentlich in Usul al-Fiqh. Dann barakallahu fikum, die zweite Phase. Und diese zweite Phase, das fängt von Anfang des 5. Jahrhunderts nach Hijra bis Ende des 7. Jahrhunderts. Und hier, barakallahu fikum, gab es zwei Leute oder zwei große Gelehrten. Einer im Osten und einer im Westen. Im Westen bedeutet nicht Europa. Osten, Westen von Mekka. Im Osten, barakallahu fikum, war Al-Khatib Al-Baghdadi. Der war in Bagdad. Und im Westen war Ibn Abd Al-Bar. Man sagte Bukhari und Ahl al-Maghrib. Abu Umar Ibn Abd al-Bar. Natürlich, Ibn Abd al-Bar ist bekannt. Der hat zum Beispiel Kitab al-Tamhid, al-Isti'ab, al-Istithkar. Das sind bekannte Werke von Ibn Abd al-Bar und ist ein Großgelehrter. Al-Khatib al-Baghdadi hat natürlich, barakallahu fikum, der ist ein Hadith-Gelehrter, der ist sehr bekannt für seine Stärke im Hadith und der hat auch in Usul al-Faqih was geschrieben, und zwar der hat Al-Faqih wal-Mutafaqih geschrieben. Al-Faqih wal-Mutafaqih, was ist dieses Buch? Das ist eine Art Empfehlung, Nasiha, an die Leute von Hadith, an die Hadith-Gelehrten, wie sie mit den Hadithen fiqh-mäßig umgehen, nicht überlieferungskettenmäßig. Die Hadith-Gelehrten, die sehen die Überlieferungsketten. Und dann sagen sie, ob der Text in Ordnung ist oder nicht. Aber dann muss man auch natürlich wissen, was die Bedeutung vom Hadith ist. Und er hat ihnen sozusagen eine Empfehlung diesbezüglich, barakallahu fikum, gegeben. Ibn Abd al-Barr, hier nochmal, im Osten, das ist Al-Faqih. Al-Faqih wa Al-Mutafaqih. Ibn Abd al-Barr hat Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlih. جامع بيان العلم وفضله. Warum hat das geschrieben, barakallahu fikum, sagt Mahim? Weil jemand ihn gefragt hat, was bedeutet Al-Ilm? Was ist Al-Ilm überhaupt? Dann hat über dieses Thema gesprochen und hat dann über Meinungen in der Religion gesprochen, über Verstand in der Religion gesprochen und solche Themen. Und dann hat auch die Grundlagen für ihr Wissen gegeben und wie man Ijtihad macht. Ibn Abd al-Barr, barakallahu fikum, starb im Jahre 463 nach Hijra. Sein Buch war in diesem erstmal Vorzüge des Wissens und Vorzüge von Ulema, Vorzüge von Wissen und von Ulema. Und dann kam zu diesen Themen auch das Gleiche, wie zum Beispiel Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Ijtihad, dass man sich bemüht, Urteile in der Religion zu erklären oder zu fällen. Nachfolgen, Al-Ittiba', blind nachfolgen, Al-Taqlid, Al-Fatwa und solche Themen, barakallahu fikum, sagen wir. Und dann später kamen andere Gelehrten und die haben über auch solche Themen gesprochen, wie zum Beispiel Al-Mustasfa lil-Ghazali. Al-Mustasfa, Entschuldigung, lil-Ghazali, der hat darüber gesprochen. Das ist Al-Ghazali, barakallahu fikum, Abu Hamid al-Ghazali. Er hat Ihya Ulumuddin, ist sehr bekannt, sein Buch. Und er hat auch Al-Mustasfa, und das ist über auch Usul al-Fiqh. Und das andere, barakallahu fikum, war Taqwim al-Adillah, von Abi Zayd al-Dabusi al-Hanafi. Der hat auch darüber gesprochen. Barakallahu fikum, sagen wir hin. Dann haben die Gelehrten in dieser Zeit nochmal über Usul al-Faqh gesprochen. Und das ist bis natürlich, barakallahu fikum, sagen wir hin, bis andere Gelehrten auch dann kamen. Und hier, bitte, Al-Mustasfa von Al-Ghazali, kam ein Gelehrter, und dieser Gelehrter ist sehr bekannt, und das ist Al-Muwaffaq ibn Qudama al-Maqdisi, ibn Qudama al-Maqdisi. Er hat dann ein Buch geschrieben, auch der hat sozusagen Al-Mustasfa von Al-Ghazali erklärt oder ein bisschen, sage ich jetzt, eingeschränkt in bestimmten Themen. Der hat Rawdat al-Nadir wa Jannat al-Manadir geschrieben. Das ist auch ein sehr bekanntes Buch, Nusul Fiqh. Dann kommen wir zur dritten Phase, Barakallahu Fikum. Das ist nach dem 8. Jahrhundert bis ungefähr 10. Jahrhundert. Und hier, Barakallahu Fikum, die waren Ibn Taymiyyah und Ibn Al-Qayyim. Ibn Taymiyyah starb im Jahre 728 und Ibn Al-Qayyim, Barakallahu Fikum, starb im Jahre 751. Und subhanallah, in der Zeit von Ibn Al-Qayyim und Ibn Taymiyyah gab es sehr viele Leute, die über, wie nennt man Al-Mutakallimin, das sind diese Leute, die behaupten, dass sie durch logische Beweise die Religion und die Urteile der Religion belegen und erklären können. Das ist, Ilm al-Kalam ist eher so näher zu Philosophie. Das nennt man religiöse Philosophie. Und das ist so ungefähr. Ich meine, ihr ist Ilm al-Kalam, wie kannst du das erklären für die Leute, Ilm al-Kalam? Ilm al-Kalam verstehen wir anders, als was man hier auf Deutsch sagen kann. Ilm al-Kalam, wenn du das wortwörtlich übersetzt, dann heißt das, Wissen al-Kalam ist Sprache. Wissen der Sprache, das hat mit Wissen der Sprache nichts zu tun. Sondern das sind solche Sachen, die behaupten, dass sie durch ihre Meinungen und ihre Meinungen und ihre logischen Beweise, dass sie so die Religion belegen können und dass sie die Religion erklären können. Und das ist natürlich, das war Katastrophe, weil diese Leute, möge Allah uns bewahren, weil diese Leute viele Hadithe zurückgewiesen haben, weil sie viele Ayat anders interpretiert haben, weil sie viele Ayat auch nicht angenommen haben in der richtigen Bedeutung. Weil sie immer gesagt haben, das passt nicht zu dem, was wir denken. Oder zu logischen Denken, was sie haben. Oder zu ihren Meinungen. Und deshalb viele von ihnen, die haben die Meinungen und ihre logischen Beweise bevorzogen vor Koran und Sunna, vor Beweise von Koran und Sunna. Und viele unter diesen Leuten, sie haben Hadithe aus der Sunna einfach abgelehnt und sie wollten das nicht annehmen. Deshalb in der Zeit von Ibn Taymiyyah und von Ibn al-Qayyim war diese Richtung sehr verbreitet unter den Muslimen. Deshalb haben Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim zwei Themen oder manche Themen sozusagen, Barakallahu fikum, verankert. Erstmal, sie haben Aqidah von Ahlus Sunnah al-Jama'ah verankert. Sie haben Beweise von Ahlus Sunnah al-Jama'ah verankert. Wie versteht man Beweis? Was sind die Beweise? Und die haben viel erzählt über Verpflichtung, dass man Koran und Sunna folgt. Überlegt ihr, die Leute, die Al-Mutakallimin sind, das sind diese Leute, die haben gesagt, wenn etwas zum Beispiel, wenn wir etwas in Koran und Sunna haben, und das ist nicht mit ihrem logischen Verstand zu vereinbaren, dann haben sie den Verstand genommen und sie haben die Beweise verlassen. Oder andere, die versuchen das zu interpretieren. Versuchten zu interpretieren. Deshalb Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim, was haben sie gemacht? Sie haben den Leuten erklärt, dass in Koran und Sunna alles richtig ist. Und wenn du eine Meinung hast, die gegen Koran und Sunna ist, dann sollst du wissen, dass deine Meinung falsch ist und nicht Koran und Sunna. Deshalb, sie haben viel über diese Themen gesprochen. Wujub ittiba' al-kitab wa sunna ittiba' nam. Jeder Muslim muss Koran und Sunna folgen. Da sollte man nicht was anderes machen. Dann haben sie über Usul al-Fatwa gesprochen. Wer darf Fatwa geben? Was sind die Grundlagen von Fatwa? Dann haben sie über die Gelehrten, subhanallah, die Frage war, warum haben die Gelehrten so viele Ansichten, so viele Meinungen? Dann haben sie das erklärt. Und die haben Ibn Taymiyyah hat Raf al-Malam al-Ihmam al-A'lam geschrieben. Also der hat so einen Brief geschrieben, wo er Entschuldigungen sucht für die Gelehrten, weil sie unterschiedliche Ansichten haben. Und warum haben sie das gemacht? Dann barakallahu fikum, sie haben gegen diese Sekten und Gruppierungen gesprochen und sie haben ihre Scheinargumente nichtig gemacht. Und das ist die Stärke von Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim. Zum Beispiel, und Ibn Taymiyyah hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Dar ut-Ta'aruf bain al-Aql wa al-Naql. Das bedeutet, der hat geschrieben, normalerweise, wenn du richtig denkst, und wenn wir eine Überlieferung haben, die authentisch ist, dann können sie niemals sich widersprechen. Sie können sich nicht widersprechen. Und er hat Beweise genommen und später natürlich Ibn Qayyim hat auch viel, barakallahu fikum, hat viel darüber gesprochen. Und einer der wichtigsten Bücher, die Ibn Qayyim geschrieben hat, war I'lam al-Muwaqqi'in oder I'lam al-Muwaqqi'in, entweder I'lam oder I'lam, eigentlich I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin. Das bedeutet, wer Fatwa gibt, wer etwas in der Religion sagt, unterschreibt. Unterschreibt hier. Und er übernimmt die Stellung, dass er unterschreibt an Allah, anstatt Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dass man sagt, ja, so ist die Religion, die Allah offenbart hat. Und wenn du dann ein Fatwa gibst, dann bist du sozusagen derjenige, der das sagt, weil du das Allah zuschreibst. Und er hat über Al-Qiyas gesprochen, über Taqlid gesprochen und er hat sehr schöne Ansätze in diesem Buch gebracht bezüglich Barakallahu fikum Al-Ra'i, bezüglich Meinungen, bezüglich zum Beispiel Sadd al-Dhara'i, solche Themen, die waren auch nicht von früher. Und er hat Beispiele gebracht und er hat Manhaj Ahl-Sunnati wal-Jama'a klar erklärt. Dann Barakallahu fikum nach dieser Phase, da gab es sehr viele Bücher, die man geschrieben hat. In unserer Zeit gibt es sehr viele Leute, die über diese Themen sprechen. Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Und da haben wir Fülle, sage ich jetzt, von den Büchern, die über Usul al-Fiqh sprechen. Und somit haben wir, würde ich sagen, die Grundbausteine für Usul al-Fiqh und die geschichtliche Phasen oder der Ablauf von diesem. Übrigens, heutzutage, die sind so viel, die Bücher über Usul al-Fiqh. Da kannst du die nicht mehr, sage ich jetzt, aufzählen. Wenn du denkst, in jedem Land gibt es 5 oder 6 Leute, die sich beschäftigen mit Usul al-Fiqh und jeder schreibt Buch, dann haben wir mindestens in einem Jahr 20, 30 Bücher. Nur jetzt sage ich, das ist so schnell, Bücher zu schreiben, ja, Internet ist da, dann kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Ich bin bereit, wenn du 5 Stunden mir gibst, morgen hast du ein Buch fertig. Mach dir keinen Kopf. Aber am letzten Tag ist die Frage. Das nächste Mal vielleicht, barakallahu fikum, reden wir Über diese Bücher, die vier, die wir genannt haben, Ar-Risala ist von, wer hat Ar-Risala geschrieben?
Shafi.
Al-Faqih al-Mutafaqih? Al-Baghdadi. Rawdat al-Nadir? Rawdat al-Layadi. Ibn Qudama, al-Wafaq ibn Qudama. Sharh al-Kawkab al-Munir? Ibn Najjar al-Fatuhi. Al-Futuhi. Ibn Najjar al-Futuhi. Diese vier Bücher, da reden wir vielleicht, Barakallahu fikum, Jazakallahu khair, über ein bisschen jetzt über diese Bücher, nicht jetzt tief. Eigentlich, wir haben diese Themen schon gehabt, Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Wir wollen nicht unbedingt, ja. Taqiddin ibn Najjar al-Futuhi, der starb im Jahre 972 des Ägypter und des von Hanabila, der war Hanbali, der war ein Richter. Er hat natürlich ein Buch geschrieben, das heißt Muhtasar al-Tahrir oder al-Tahrir, und dann hat er al-Kawkab al-Munir, Sharh al-Kawkab al-Munir. Das werden wir, diese Bücher, vielleicht ein bisschen erwähnen, und dann fangen wir an, bi'izni ta'ala, mit dem eigentlichen Thema, und zwar Al-Adilla Al-Shar'iyya. Das sind die Beweise, die religiösen Beweise. Was sind die religiösen Beweise? Wie versteht man einen Beweis? Wie kann man wissen, ob ein Beweis Beweis ist oder nicht? Das ist unser Hauptproblem heutzutage. Heutzutage, unser Hauptproblem ist, wie kannst du wissen, dass ein Beweis Beweis ist und wie man diesen Beweis anwenden kann, wie, wo und wann. Und wie versteht man überhaupt den Beweis? Wenn wir diesen Punkt richtig verstehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Weil du dann Instrumente hast, um zu wissen, aha, das ist kein Beweis. Das ist Beweis, das ist kein Beweis. Und das ist sehr schwierig für die Leute. Sehr schwierig für die Leute. Natürlich für die normalen Leute ist es immer schwer. Aber die Leute, die sich mit dem Wissen beschäftigen und mit den, sage ich jetzt, mit den Themen der Religion, ist das für sie, barakallahu fikum, nicht schwer. Wallahu a'lam. Na.
Sheikh, der Imam al-Haramain, der Imam Jawain, der Al-Waraqat geschrieben hat. Wann hat der Imam gelebt? In welcher Zeit?
Das ist in der Zeit von vor Sheikh al-Islam, dort in dieser Zeit. Das wird jetzt
sicher. Ibn Taymiyyah oder Imam al-Waraqat?
Ja, nee, was in Juwaini war nicht in der Zeit von der Abdullah.
Achso, würde er dann auch zur dritten Phase jetzt
gehen? Ja, so ungefähr. Okay. Abul Ma'al al-Juwaini, nee, das nicht.
Na. Die zweite Frage, Sheikh.
Ja.
Also am Anfang kurz hast du es angeschnitten, dass Imam Shafi'i die Ar-Risala sozusagen als Antwort aufgeschrieben hat auf bestimmte, auf diese Ahl-Fragen?
Nicht als Antwort, sondern als sozusagen als Maßstab.
Wegweiser
für die Hadith-Gelehrten, damit sie sage ich, Grundlagen bekommen, wie sie mit den Hadithen umgehen. Das heißt, mit dem Fiqh von Hadith, mit diesen Regeln, Halal, Haram, Pflicht und so weiter.
Wenn Imam Abu Hanifa und seine Schüler, wenn jetzt auch nur Ra'i bezeichnet,
ja,
sind sie im Allgemeinen auch, sehen sie zu Ahlus Sunnah?
Natürlich! Aber bei ihnen war die Sache schwer damals. Ich meine, überleg dir jetzt, du bist hier in Deutschland und du hast keine Bücher auf Arabisch. Ja, und du musst eine, sage ich jetzt, ein Urteil, du bist ein Großgelehrter und du musst ein Urteil fällen über ein Thema. Wie kannst du das machen? Da musst du deine Meinung wirken lassen. Aber jetzt kommt jemand und der sagt dir, ja, aber es gibt hier ein Hadith oder es gibt ein Buch oder es gibt jemand, es gibt Gelehrte, die was anderes sagen. Und der bringt dir den Beweis. dann kannst du nicht mehr deine Meinung nehmen. Deine Meinung hast du genommen, weil du gezwungen warst, weil das notwendig war. Aber jetzt, nachdem du den Beweis bekommen hast, dann muss das ändern. Und das war der Grund, dass Muhammad ibn al-Hassan und Abu Yusuf al-Qadi, die besten Schüler von Abu Hanifa, dass sie ihn dann in 2/3 seiner Ansichten widersprochen haben. Die haben ihn widersprochen. Warum? Weil sie später bestimmte Beweise bekommen haben, die sie nicht kannten. Da sagt man ja, ein Großgelehrter kennt die Beweise nicht. Ja, es gibt niemanden, der das ganze islamische Wissen hat, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Das heißt, bei ihnen waren die Grundlagen die gleichen, das Kitab, Sunna,
das müssen wir auch erklären in einer anderen, sage ich jetzt, Richtung, weil die Grundlagen, die sind bei allen das gleiche, aber wie man mit diesen Grundlagen umgeht, es gibt Al-Mutakallimin und es gibt Ahl-Sunna.
Aber Ahl-Ra'i sind nicht...
Sie sind näher zu Ahl-Sunna, aber eigentlich... Diese Themen, die wir manchmal behandeln, die kamen ursprünglich von Mutakallimin. Und Ahl-Sunna, die Begrifflichkeit ist kein Problem in der Religion. Also es gibt bestimmte Begriffe, die Ahl-Sunna nicht benutzt haben. Aber Ahl-Kalam haben das benutzt und Ahl-Sunna haben das übernommen, weil sie gesehen haben, das ist okay. Das sind richtig. Wie zum Beispiel diese Ahadu Mutawatir. Al-Sunna haben darüber nicht gesprochen. Al-Sunna waren so, jede Überlieferung, die authentisch ist, wird angenommen. Dann kamen Ahl al-Kalam und die haben gesagt, nein, wenn das nicht über Mutawatir Überlieferungen ist, dann können wir nicht nehmen. Und dann Al-Sunna musste antworten, indem sie auch diese Begrifflichkeit Mutawatir und Ahad übernommen haben. Und dann haben sie erklärt, wie Ahl-Sunna das versteht. Und das sind bestimmte Themen, ich habe gesagt, dieser Unterricht ist nicht für jeden. Um ehrlich zu sein. Das ist nicht für jeden, dieser Unterricht, genau dieser Unterricht. Das ist für Leute, die wirklich nach Wissen suchen wollen, die sich sozusagen, die versuchen, die Grundlagen zu verstehen, damit sie auch diese Verknüpfungen verstehen. Warum sagen die Gelehrten einmal ja, warum sagen sie einmal nein? Wo ist das Problem? Warum hier Haram, hier Halal, obwohl wir vielleicht Ähnlichkeiten haben? Das sind die Themen, die du durch Usul al-Fiqh verstehst. Und wenn du Usul al-Fiqh verstehst, dann verstehst du leicht, warum ein Gelehrter sagt nein oder ein Gelehrter sagt ja. Und wenn du auch die Richtung von dem Gelehrten kennst, dann weißt du genau. Wenn jemand zu mir kommt jetzt und sagt zum Beispiel, Ibn Taymiyyah hätte das und das gesagt, was ich genau weiß, dass das gegen Aqid al-Sunna al-Jama'ah ist, ich lehne das ab. Sofort. Da sage ich, das steht hier. Wenn du dann zurückkehrst zu seinen Büchern, dann siehst du, das ist nicht seine Aussage. Du siehst, dass das nicht seine Aussage ist. Weil manche Leute das nicht. Und das machen sie heute zum Beispiel mit Sheikh al-Islam in seinen Büchern. Schau mal, einer von Shia, als Beispiel, einer von Shia, der hat ein Al-Minhaj von Sheikh al-Islam genommen. Und es gab bestimmte Wörter, wo Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, gegen einen Philosoph spricht. Oder der argumentiert gegen einen Philosoph. Und das wird geschrieben drin, wenn er sagt so und so und so. Und wenn er sagt so und so und so, dann sagen wir. Was haben sie gemacht? Die haben eine Stelle genommen. Das steht nicht, wenn der Philosoph sagt. Da steht nur die Aussage vom Philosoph und dann haben sie sofort gesagt, das wäre von Sheikh al-Islam. Aber wir wissen doch, wie Sheikh al-Islam denkt und was er von Aqidah hat. Und das klappt nicht. Deshalb, das ist sehr wichtig, dass man die Manhaj, die Richtung von den Gelehrten kennt, und die Grundlagen eines Gelehrten, damit man weiß. Der Gelehrte sagt es nicht. Der sagt es nicht. Mit Sicherheit sagt er das nicht. Weil wir wissen, dass er das nicht sagt. Weil sein Manhaj anders ist. Deshalb Schafi'i sagte einmal, schau mal, was Schafi'i Schönes gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich euch einmal erzähle, dass ein Hadith authentisch ist und dass ich dagegen sage, dann sollt ihr wissen, ich bin verrückt geworden. Warum sagt er das? Weil sein Weg, seine Richtung war immer, wenn ein Hadith authentisch ist, dann ist das sein Madhab. Das heißt, wenn wir jetzt authentischen Hadith haben und der Schafi'i sagt was anderes, dann, was sagen wir? Aha, der Schafi'i hat nicht gewusst, dass dieses Hadith authentisch ist. Oder er hat dieses Hadith nicht bekommen. Oder er hat das anders interpretiert. Oder jemand lügt über ihn. Jetzt, wir gucken dann in seinen Aussagenbüchern. Hat er das gesagt? Wir finden nicht, dass der Schafi'i diesen Hadith erwähnt hat, überhaupt. Das bedeutet jetzt, das ist stärker, dass er das nicht bekommen hat. Angenommen, finden wir Hadith, dann sagen wir, was sagt er zu diesem Hadith? Dann merken wir, der meint, dieser Hadith, diese Überlieferung ist schwach. Deshalb hat er nicht genommen. Verstehst du? So macht man in Wissen. Und das ist unser Problem heute auch bei vielen Muslimen. Weil sie sagen, ja, der Sheikh sagt. Ja, hat ja der Sheikh so gesagt. Eine Frau hat mich angerufen. Da hat sie gesagt, ich habe jemanden gefragt, der hat mir das gesagt. Ich habe gesagt, bleib. Ich habe mein Telefon genommen. Ich habe gesagt, bleib. Ich habe mein Telefon genommen. Tak, tak, tak. Assalamu alaikum. Hast du, eine Frau hat dich vor ein paar Tagen angerufen. Hast du ihr sowas gesagt? Der hat gesagt, A'udhu Billah. Ich hab genommen, weißt du? Ich habe gesagt, Entschuldigung, kurz. Ich habe gesagt, Salam alaikum, der Bruder sagt, der hat dir das nicht gesagt. Der sagt, Wallah. Ich habe gesagt, der Bruder ist hier, an anderen Apparat. Da hat sie gesagt, vielleicht habe ich dann falsch verstanden. So ist die Sache. Verstehst du? Deshalb bitte dieses Thema, was wir lernen, dass wir auch über Gelehrten, sage ich jetzt, über ihr Manhaj sprechen, über ihre Richtung, damit wir besser verstehen, wer ist die Person. Du kennst die Person. Es gibt manche Wörter. Und wir haben das gelernt in Hadith-Lehre. Erinnert euch. Als wir Hadith-Lehre gesagt haben, wenn Ibn Hajar sagt, Laysa bi shay. Oder wenn zum Beispiel Bukhari sagt, man hätte gesagt, dass er so ist. Das hat bei ihm etwas. Wenn er sagt, Siqa, oder wenn er sagt, Jayyid, was bedeutet das? Bei jedem Gelehrten gibt es eine Klassifizierung. Erstens. Zweitens. Es gibt manche Gelehrten, die benutzen bestimmte Wörter. Und wenn sie das benutzen, dann verstehen wir, was sie meinen. Wisst ihr, dass die meisten Gelehrten, weil sie Angst gehabt haben, nicht Angst vor den Leuten, sondern weil sie Allah gefürchtet haben. Die haben Angst gehabt, dass sie sagen, Haram. Deshalb man sagt ihnen etwas, die sagen, das mögen wir nicht. Man sollte es nicht. Weil er Angst hat zu sagen, Haram. Weil sie verstehen, einfach zu sagen, Haram. Wenn das nicht Haram ist, dann hat sie gelogen. Und Allah hat im Koran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُهُمْ كَذِبًا هَذَا حَرَمٌ وَهَذَا حَرَمٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Und das ist die Sache, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn man das versteht, dann kann man besser den Islam verstehen. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.